Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode Auslaufen Podcast. Ich entschuldige mich für meine wieder mal nasale Stimme. Mein Name ist Felix Henschel.
Mein Name ist Max Torwirth und ich habe Felix krank bekommen mit unserem Dauerlauf in Tübingen. Wir sind im Regen losgelaufen, 12 Kilometer durch die Hügel Tübingens und Felix ist krank, aber kämpft sich für euch durch, um hier eine Podcast-Folge aufzunehmen.
Ja, das stimmt. Also alles, was so echte Arbeit in Anführungsstrichen angeht, das habe ich heute geskippt, aber jetzt nochmal irgendwie die Kräfte gebündelt und wir blicken mal zurück aufs Berlin-Wochenende, ne? Und haben ja quasi im Recap die Leichtathletik-Saison so ein bisschen ausklingen lassen. Ich muss aber ganz kurz sagen, 2 Punkte. Erstens, weißt du, für welches Rennen Gesa noch im Trainingslager ist? Und zweitens, es steht ja auch noch das erste Atlas-Meeting, also das Women-Only-Track-Meeting an. Da wurde auch so ein bisschen auf Twitter geschossen gegen Michael Johnson. Genau, also da bin ich schon auch noch sehr gespannt auf das Event, auch erst im Oktober, aber die haben zumindest über die Meile auch echt Big Names.
Also erstmal für alle, die jetzt nicht wissen, was du hier gerade von dir gegeben hast. Felix hat darüber geredet, dass wir im WM-Recap ja die Bahnsaison der Leichtathletik sozusagen abgeschlossen haben und die Straßensaison, worum es auch heute gehen soll, über den Berlin-Marathon. Wir haben auch wieder O-Töne von unseren top-deutschen Stars. Die haben wir feierlich eröffnet. Auf deine Frage heraus. Ich weiß leider nicht, für welches Rennen Gesa noch trainiert. Die hat uns ja auch kein O-Ton geschickt für unser WM-Recap, das wir auch nicht nachfragen konnten. Aber meine Vermutung wäre Valencia-Halbmarathon. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie noch ein Straßenrennen macht und da wäre Valencia Halbmarathon einfach einer, der sich anbieten würde, da eine schnelle Zeit zu laufen. Das fände ich irgendwo logisch, sie jetzt nochmal auf der Straße zu sehen. Und werden wir dann in den kommenden Wochen auf jeden Fall mitbekommen. WM-Recap solltet ihr euch auf jeden Fall auch anhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich finde eine ganz, ganz besondere und coole Folge, nicht wegen dem, was wir von uns gegeben haben, sondern weil wir einfach ganz, ganz viele von unseren deutschen WM-Läufer und Läuferinnen vor dem Mikro sozusagen hatten. Die haben uns echt, finde ich, sehr ehrliche, authentische Insights gegeben. Das finde ich ist schon ziemlich besonders. Das hat man in anderen Sportarten nicht so, diese Nähe, diese Ehrlichkeit auch der Gedanken, die uns mitgeteilt haben. Deswegen an der Stelle nochmal der
Platz. Nicht so.
Hat man ja in anderen Podcasts schon. Also unsere Athleten, Athletinnen verstellen sich ja nicht in anderen Podcasts und sind nur bei uns so offen. Aber ich glaube, diese Fülle der O-Töne, die hat tatsächlich gerade kein anderer Podcast. Und ich finde schon, dass wir da eine Mannschaft haben und einfach viele Persönlichkeiten, die was Spannendes zu berichten haben und die auch bereit sind, sich da ein bisschen zu öffnen. Und das ist ja, glaube ich, was wir auch herausstellen sollten. Ja. So aus Fansicht für.
Ist auch wirklich durch die Bank so, ne? Also geht ja los mit Robert, der absolute Topstar, bis hin so eher zu den Young Guns, Rising Stars, die wir gekürt haben. Aber jetzt soll es gar nicht mehr über den Recap geben, aber genau, holt euch den auf jeden Fall in der Podcast-App eures Vertrauens und holt euch auf jeden Fall auch mal wieder Socken beim Sockendealer eures Vertrauens. Und der Sockendealer unseres Vertrauens ist in Silence mit den meist farbenfrohen, aber mittlerweile gibt es auch ein paar einfarbige Modelle, wenn ich mich nicht täusche.
Die haben auch Motto-Socken rausgebracht, die fand ich auch ganz geil. So Race Day, Party Time, was hinten drauf stand, wo man sich also auch ausdrücken kann mit seinem Lauf, was man gerade quasi in die Welt tragen möchte für einen Vibe. Und generell solltet ihr es hoffentlich nicht verpasst haben, auf der Expo in Berlin euch die Berlin-Marathon-Socken zu holen oder da vorbeizuschauen. Wenn ihr es aber doch verpasst habt, dann keine Sorge, sind wir natürlich zur Rettung da. Ihr könnt das alles im Online-Shop noch nachholen. In Silent Startup aus Hamburg, Socken produziert in Europa, in Portugal und Spanien. Das merkt man auch absolut an der Qualität. Ist auch für jeden was dabei. Also es gibt dickere Socken jetzt für die Herbsttage. Es ist jetzt schon ein bisschen kälter geworden. Es gibt aber auch dünne Socken für den Race Day. Es gibt hohe Socken, niedrige Socken. Also alles, was ihr präferiert, perfekt, damit ihr gut, blasenfrei und vernünftig durch eure Läufe kommt, die Socken von In Silence. Und mit welchem Code kann man sich die wo besorgen, Felix?
Mit Auslaufen, einfach im Webshop. Was gibt's dann?
15% auf alle Socken außer bereits reduzierte Socken. Also wenn es bereits reduziert ist, gilt es nicht. Aber ansonsten spart ihr auf alles 15%. Unterstützt uns natürlich auch, wenn ihr mit dem Code einkauft. Und ja, ihr kriegt einfach geile Socken. Von daher lohnt sich das alle Male. Einer hat auch mit den Silence-Socken beim Berlin-Marathon richtig abgeliefert. Das ist Johannes Motschmann, der am Ende 11. geworden ist und zweitbester Deutscher. Aber Felix, ich würde gerne beim Berlin-Marathon mit den Frauen anfangen. Mit den deutschen Frauen anfangen.
Können wir einfach so ins Rennen eingehen oder beziehungsweise anders? Wann reden wir über das Wetter?
Ja, über das Wetter können wir auch erstmal starten. Es war warm. So. Mhm. Haben wir Wetter jetzt abgehakt, Felix? Oder möchtest du noch mehr zum Wetter sagen?
Ich habe richtig recherchiert, deswegen möchte ich natürlich darüber schon was sagen, weil das war ja irgendwie so, jeder hat es gesagt. Und das wird ja jetzt irgendwie im Laufe der Folge wahrscheinlich, wenn wir auch mal zum Beispiel darauf zu sprechen kommen, wie das denn jetzt ist, wenn man jetzt hier an einer Norm vorbeigelaufen ist, die man eigentlich erfüllen wollte, aber trotzdem eine gute Leistung gebracht hat und so, wie kann man es jetzt irgendwie einschätzen? Der 21.09. anhand der letzten 20 Jahre, also anhand der Zeit zwischen 1995 und 2015. Niedrigste Temperatur im Schnitt war bei 9,7 und die Höchsttemperatur im Schnitt lag bei 18,6. Bei einer mittleren Temperatur von 14 Grad. Also prinzipiell kann man den Ausstattern keinen Vorwurf machen. Der Tag ist schon gut gewählt gewesen.
Veranstalter würde ich sie nennen, nicht Ausstatter unbedingt. Aber
was habe ich gesagt? Ja,
genau, was Ausstatter gesagt? Mit dem Wetter ausgestattet, das genau. SCC Berlin Events da.
Genau, und jetzt dieses Mal, diesen Samstag, oder also den Samstag, sorry, Race Sunday, so, also Sonntag des Rennens, hatten wir Tempelhof gemessen, circa 27 Grad als Höchsttemperatur und die Minimaltemperatur. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich spannender ist, gerade bei einem Rennen, das in der Früh startet, war ganz in der Früh eben auch schon so bei 14 bis 15 Grad. Und das ist eigentlich schon so, ist schlecht. Und es gibt auch eine Studie von Noor L. Helen, die eben untersucht hat, so was für äußere Umstände einen Einfluss haben auf Marathon-Performance. Das ist eigentlich schon ganz interessant. Die Studie habe ich mir heute mal durchgelesen. Es ist auch nichts Überraschendes. Unterm Strich kann man sagen, Hitze ist schlecht. Man kann aber auch sagen, dass eigentlich in der Kategorie, wie die das in der Studie kategorisiert haben, nämlich eben nach der Geschwindigkeit, dass sozusagen im obersten Quartil die Effekte eigentlich am niedrigsten waren. Also unterm Strich könnte man sagen, die Leute, die irgendwie so im Midpack laufen von so einem Marathon, die leiden eigentlich am meisten drunter. Und dann habe ich mit ein bisschen rumgespielt mit dem ein oder anderen Tempo-Heat-Marathon-Calculator und habe mal eingegeben, wenn du 3 Minuten Tempo laufen möchtest und bei 20 km/h läufst im Vergleich zu einer perfekten Temperatur, hast du schon einen Aufwand wie eine 2,57 und bei 24 Grad, was wir schon davon ausgehen konnten, bist du schon beim Aufwand von einer 2,56.
Also schick so den Clip jetzt hier, Hendrik Pfeiffer, Leute. Alle so. Hendrik Pfeiffer markieren die Studie. Schick die dem Hendrik, schick die direkt nach Darmstadt. Felix, du hast dich gerade beworben als Manager von Hendrik Pfeiffer mit dieser Studie.
Also man kann so 5% laut der Studie so und laut diesen Berechnungen ungefähr abziehen, aber ich denke, das ist halt wie so oft im Sport schon eine krasse so Varianz. Aber man muss sagen, dass da wurden Werte von 6 Major-Marathons und 1,8 Millionen Zeiten analysiert. Also ist schon, klingt nach in der Sportwissenschaft schon, ist eher so eher legit als so komplett Hanebüchen, würde ich sagen.
Ich liebe das bei 5%
sind.
Ich lieb das bei uns immer, Felix. Und wenn es um so Ergebnisse und so geht, bin ich immer so übelst der Nerd. Und wenn es dann um irgendwie sowas Trainingswissenschaftliches geht, bist du so maximal der Nerd. Aber was bedeutet dann jetzt? Dann fangen wir kurz mit Sebastian Sabe an. Ja. Der ist von vorne 2:02:16 gelaufen.
Der Weltrekord vielleicht sogar unter 2 Stunden.
Wäre das laut deiner Studie, laut deinen Berechnungen, laut deinen Rumspielen, wäre es unter 2 Stunden gewesen?
Ja.
Ja, okay. Das ist natürlich krass. Das ist auch die große Frage. Hendrik hat das auch gesagt in seinem Interview danach, wenn es 12 Grad gewesen wäre, wäre Sebastian Sabe unter 2 Stunden gelaufen oder zumindest hätte er Kelvin Kiptums Weltrekord geschlagen. Und das muss man wirklich mal kurz herausheben. Also aus internationaler Sicht natürlich die Leistung des Berlin-Marathons, auch die Leistung in der Marathonszene dieses Jahr aus meiner Sicht. Also dass Sebastian Sabe nach einem Angang beim Halbmarathon 1:00:16 also da war er noch auf Weltrekordkurs, trotzdem eigentlich gar nicht richtig einbricht. Natürlich wird er ein bisschen langsamer hinten raus, aber finisht das trotzdem noch in der, ich glaube, es war die 5 schnellste Zeit aller Zeiten, die schnellste Zeit des Jahres in der 2:02:16 mit mehr als 4 Minuten Vorsprung beim Berlin-Marathon oder genau 4 Minuten Vorsprung. Das ist einfach wirklich verrückt, absurd und der ist auf dem ganz, ganz schnellsten Wege, da das Loch, was der Tod von Kiptum hinterlassen hat, zu füllen. Also gewinnt seine ersten beiden Marathons, London unter anderem dabei und im Debüt Valencia, was er gewonnen hat. Und gewinnt jetzt den Berlin-Marathon, hat also eine 100%-Quote und knallt da an einem Tag, wo viele, viele zu kämpfen haben und nicht ganz an ihr Leistungslimit rankommen, 2:02:16 hin. Also das war schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Und ja, da ist auf jeden Fall der nächste absolute Star der Marathon-Szene da.
Ja, in seinem dritten Marathon überhaupt auch erst, ne? Also das muss man davon auch nicht vergessen. Also hatte eine gute, gute Stats, würde ich sagen, jetzt im Moment noch.
Wobei man bei ihm natürlich jetzt sagen muss, im Vergleich zu Kelvin Kiptum, der ja sehr jung direkt auf den Marathon gegangen ist. Sebastian Saave ist schon, ich glaube, Altersklasse 30 ist er auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht auswendig, welches Alter er genau ist. Also bei mir in der Altersklasse, wir können uns die Hand geben. Also das heißt, es ist jetzt keiner, der da irgendwie mit 21, 22, 23 direkt auf Marathon gegangen ist. Aber ich finde das schon immer faszinierend, wie schnell das jetzt irgendwie dann doch gegangen ist. So nach Kipchoge hat man sich gesagt, ja okay, eigentlich kommt da jetzt lange keiner mehr an Kipchoge ran. Dann kam auf einmal Kelvin Kiptum, der alles wegdominiert hat. Dann natürlich der tragische Tod von ihm. Und dann war bei mir im Kopf so, ja okay, aber jetzt wird es mal ein paar Jahre dauern, bis da wieder jemand kommt, der das irgendwie gefährden kann. Und jetzt haben wir auf einmal hier Sebastian Saave. Also ja, maximale Kudos, wie der das durchgezogen hat, wie souverän der auch aussah. Eine ganz coole Sache, die er vorher auch mit der Athletics Integrity Unit, glaube ich, gemacht hat, dass der sich, keine Ahnung, wie viele Wochen vorher x-mal hat testen lassen, eine sehr, sehr engmaschige Überwachung, also hat sich freiwillig eine engmaschigere Überwachung gegeben, als er es müsste, also bei weitem engmaschiger. Natürlich kann man auch das irgendwie austricksen oder umgehen, man kann auch theoretisch dopen, bevor man diese Überwachung angeht. Aber trotzdem finde ich, ist es ja kein schlechtes Zeichen, da mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken und sich enger überwachen zu lassen.
Ja. Und Adidas hat das auch alles gezahlt, also sein Main Sponsor.
Kann man auch natürlich
geben an der Stelle, oder?
Ja, ich finde immer, die Marken sind da so ein bisschen in einer Impossible-Situation, weil auf der einen Seite, also super geil, dass sie es gemacht haben, also ich finde es auch cool, ich feiere es. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, ja, wie unabhängig ist das Ganze dann noch, wenn es halt quasi von dem Sponsor, der das höchstmögliche Interesse hat, dass Sebastian Saave natürlich performt, gezahlt wird und du die Kontrolle, also könnte man jetzt natürlich sagen, diejenigen, die es bezahlen, haben irgendwo auch die Kontrolle darüber. Aber ich finde es erstmal eine gute Initiative und ja, ist es die perfekteste Lösung der Welt? Nein, die gibt es aber auch nicht. Und deswegen finde ich es erstmal ein guter Schritt von ihm gewesen. Und an der Stelle kann man einfach, also wirklich nur Hut absagen. Der hat da sowas von abgeliefert, performt. Das war schon wirklich, wirklich beeindruckend.
Aber halt stinklangweilig, muss man wirklich auch sagen. Das ist Männerrennen dann. Der Japaner wird Zweiter, wo wir vorher noch so ein bisschen im Preview gesagt haben, ah, okay. Hat sich da irgendwie ja dann dagegen
entschieden. Aber das ist nicht der japanische Rekordhalter, glaube ich, der Zweiter geworden ist.
Ja, okay, das mag sein, ja, genau.
Aber also okay, das war der, über den wir geredet haben. Ja. Aber ich glaube, hier Akira Akazaki, der war es tatsächlich nicht. Ich glaube, der ist auch sehr nah auf jeden Fall an seine Bestzeit rangelaufen, wenn nicht sogar sie gelaufen. Aber der ist dann als Zweiter da noch durchgekommen. Und aber ich sag dir auch ganz ehrlich, hat mich halt auch maximal nicht gejuckt. Ne?
Ja. Also ja gut, ich meine, Berlin war jetzt trotzdem durch die WM halt so ein bisschen, ja, war halt irgendwie schwierig.
Wie soll man sagen? Also genau.
Der ist schwere Umstände.
Der ist BB gelaufen mit einer 2:06:15. Hatte vorher, gucke ich einmal eben hier schnell nach, eine 2:07:32 aus Paris stehen und war da, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch in den Top 8. Also er war Sechster beim Olympiamarathon letztes Jahr. Also der kann schon laufen und da sieht man ja auch oft, also gerade diese Wettkämpfer, die es dann auch bei Olympia oder so hinkriegen, die kommen dann auch manchmal mit schwierigeren Bedingungen auch ganz gut klar und können dann eben auch an so einem Tag abliefern. Also das war schon auch gut, was er da abgeliefert hat. Tim Dessert, Dembele noch knapp unter 207 auf Rang 3. Und Felix, ich möchte trotzdem mit den deutschen Frauen anfangen, bevor wir zu den deutschen Männern kommen, weil ich fand, dass es ein bisschen untergegangen ist in der medialen Berichterstattung. Also nicht auf leichtathletik.de, ich finde, die haben das vernünftig hervorgehoben, aber auf den ganzen normalen Zeitschriften und so weiter, wurde erst immer über das Männerrennen berichtet, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil Sebastian Saave natürlich schon auch im Vergleich zu Rosemarie Vaniero, die das Frauenrennen gewonnen hat, einfach überragt hat mit seiner Leistung. Und dass du dann die deutschen Männer auch anschließt, ist aus meiner Sicht schon logisch. Aber trotzdem hat keiner so richtig herausgestellt, was Fabienne Königstein da gemacht hat. Allererst und Domenica Mayer dahinter auch. Fabienne Königstein läuft fast 3 Minuten PB, 2:22:17, wird Sechste beim World Marathon Major, nur 1:12 hinter der Siegerin, läuft damit die drittschnellste Zeit, die eine Deutsche jemals gelaufen ist. Nur noch vor ihr Irina Mikitenko mit dem deutschen Rekord von 2:19 und Melat Keita. Und das bei diesen Bedingungen ist wirklich einfach richtig crazy, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in der Form auch nicht kommen sehen. Sie hatte vorher angekündigt, dass sie in guter Shape sein wird, aber diesen Paukenschlag habe ich ehrlicherweise nicht erwartet. Ist auch auf der zweiten Hälfte nochmal einen Tick langsamer geworden, sonst wäre das sogar eine 2:21er Zeit geworden. Aber wie gesagt, bei der Hitze ist das minimal von dem, was wir da reden.
Ja, also und meinen Einschub von vorn könnte man hier auch nochmal platzieren.
Ja, ne, also aber das ist
das geht ja fast Richtung deutschen Rekord.
That's my point. Und da haben wir, glaube ich, Fabienne alle nicht so richtig gesehen oder nur die Leute, die eng an ihr herum sind, haben das vielleicht irgendwie...
Rumschrauben.
Ja, haben das vielleicht kommen sehen, aber... Also mir war klar, dass die gut drauf ist und dass die auch eine PB laufen kann. Hatten wir auch im Preview gesagt, gute deutsche 10-Kilometer-Meisterschaft gelaufen. Aber wirklich unter den Bedingungen eine niedrige 2:22 und so konkurrenzfähig auch zu sein in dem Rennen, finde ich schon wirklich verrückt. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass Fabienne uns auch ein paar Fragen beantwortet hat. Nämlich dazu, wie es im Rennen war mit der Hitze, mit dem Angang, ob es so... dieses Flow-Rennen war, was man ja so ein bisschen erwarten könnte an einem Tag, wo man eine PB von 3 Minuten läuft, ob sie das hat selber kommen sehen und was vor allem auch der Faktor ist, warum das jetzt auf einmal so gekracht hat. Und an der Stelle jetzt für euch Fabienne Königstein, die drittschnellste deutsche Marathonläuferin aller Zeiten.
Am Tag des Berlin-Marathons konnte ich es absolut noch nicht fassen, was da passiert ist. Jetzt mit 2 Tagen Abstand zu Hause kommt so nach und nach die Realisation, was das halt echt für eine grandiose Leistung war, auch mit dem 6. Platz und dem ja so nahen Abstand eigentlich zum Podium und zur Spitze. Bin ich extrem stolz drauf. Puh, also Flow war es sicher nicht. Ich kam diesmal echt schwer in den Marathon rein. Normal fliegen die ersten 15 Kilometer eigentlich immer an mir vorbei und ich kann auch mal zu den Zuschauern gucken und mich irgendwie auch an den Kindern erfreuen und mich irgendwo auch ein bisschen ablenken lassen von der Tatsache, was ich noch alles vor mir habe. Aber in Berlin jetzt war ich von Anfang an echt richtig fokussiert, habe kaum links und rechts geguckt und fand auch, dass es echt zäh war am Anfang. Also es hat von der Intensität schon irgendwie gepasst, aber es war nicht diese Leichtigkeit da, also ein Flow war es nicht. Und ich denke, dass das schon wahrscheinlich auch mit dann die Temperaturen waren, vor allem die Luftfeuchtigkeit, die hohe. Aber vielleicht auch ein bisschen der Druck, den ich mir gemacht habe, weil das Rennen echt extrem wichtig für mich war. Und von der Renntaktik war es dann so, dass ich meine Flaschen an den Getränkestationen echt richtig voll gemacht habe. Ich hatte draußen ein Gel dran und innen dann wirklich nur reines Wasser. Und so konnte ich halt nach dem Trinken mir... Und das habe ich dann auch konsequent von Anfang an gemacht, bei jeder Station Wasser über den Kopf, in den Nacken rein und ins Dekolleté drüber. Und dann hat mich das schon einigermaßen abgekühlt. Also vor allem bei der ersten Hälfte, wo wir doch auch noch viel im Schatten gelaufen sind und ein leichtes Lüftchen ging. Aber ich glaube, ich muss auch einfach sagen, wenn ich so in die Vergangenheit gucke bei den Rennen, bei den Temperaturen war ich immer schon stark. Das scheint mir irgendwie ein bisschen weniger auszumachen als den anderen. Ich habe jetzt auch nie irgendwie Sorge gehabt, dass ich vielleicht nochmal einbrechen muss. Mir war auch nicht klar, wie das halt vorne an der Spitze des Rennens war. Also, dass die Läuferinnen da so viel langsamer am Ende geworden sind und es ja wirklich dann die Spitze so nah war, im Grunde gerade eine Minute und 10 Sekunden, das war mir im Rennen gar nicht bewusst. Und das ist auch, glaube ich, so das ein bisschen, was ich noch mit verdauen muss, dass ich halt da einfach Sechste geworden bin bei einem World Major. Also mein großes Problem in den letzten Jahren war ja die Verletzungsanfälligkeit. Also die letzten beiden Herbstsaisons musste ich absagen, weil ich verletzt war und dann nicht nur so inkonsistent trainieren konnte und nicht so viel Kilometer machen konnte, sondern ich war halt wirklich dann 6 Wochen, 8 Wochen raus, habe Laufpause gemacht, bin gar nicht gelaufen und musste dann halt immer wieder, ja, bei null will ich jetzt nicht sagen, aber musste halt doch immer wieder 5 Schritte zurückgehen und neu anfangen. Und dieses Jahr war halt das Jahr, wo ich seit Januar ganz konsistent durchtrainieren konnte, überhaupt keine Probleme hatte, außer vielleicht hier und da mal eine kleine Erkältung. Aber das sind ja nur so, ja, nervige Dinge, die jetzt im langfristigen Aufbau eigentlich keine Rolle spielen. Und ja, als ich da nach Hamburg, 9 Monate nach der Geburt von meiner Tochter, die 2:25 gelaufen bin, damals Olympianorm, da wusste ich schon, dass ich noch so viel mehr Potenzial habe. Aber es glaubt einem ja oft keiner, der einen nicht so kennt, ne? Also von daher war das für mich auch wirklich wichtig, irgendwie mal zu zeigen, hey, das ist das Niveau, was ich kann, wenn ich gesund bleib und verletzungsfrei durchkomme.
Ja, und jetzt waren wir irgendwie bei der WM ganz ohne Starterin, aber ich hoffe, nächstes Jahr EM und dann Olympische Spiele. Da haben wir eigentlich auf dem Papier einen richtig spannenden Zeitraum vor uns, wo die deutschen Frauen dann erstmal darum kämpfen müssen, wer jetzt da mitgeschickt wird, ne? Also, das ist schon das Niveau, das wir ha eigentlich haben, ist eigentlich schon crazy.
Ja, war es ja auch schon. Irgendwie war jetzt ja gerade halt irgendwie so dieses Jahr oder so, so leichter Durchhänger irgendwie gefühlt in den letzten Monaten. Ich meine, Laura Hottenrott ist gute Marathons gelaufen in der Frühjahrssaison, aber dadurch, dass Melat nicht
Auf die
gelaufen
WM hat halt
ist.
niemand Bock irgendwie.
Ja, ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen auch ein Teil war, wie die WM denen präsentiert worden ist, auch von Seiten des DLVs. Also ich glaube, da gab es verschiedene Gründe. Ich glaube, Fabienne hatte tatsächlich auch die Bestätigungsnorm einfach nicht. Also die hätte
Ja, okay, die
keine
konnte
Chance
doch.
gehabt,
Ja.
mitzukommen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber natürlich cool, dass die jetzt auch wieder daran anknüpfen, wo sie ja, ich meine, bei der EM in München war der Frauenmarathon ja schon richtig stark und eigentlich war er das ja auch ohnehin schon, auch in
Ja,
Paris. Ich meine, Dominika
ja.
Meier hat einen guten Marathon gemacht da, auch Laura hat keinen schlechten Marathon gemacht
Ja.
in Paris bei Olympia. Also, dass die das können, ist klar. Dass sich Fabienne da jetzt so in die Pole Position gelaufen hat,
Ja.
ist, glaube ich, das, was schon einfach auch ein bisschen überraschend ist. Sie hat es ja selber gerade gesagt, Konstanz ist einfach König und dass sie da jetzt einfach mal verletzungsfrei durchgekommen ist, ist dann einfach der entscheidende Punkt. Und ich meine, wie du gerade gesagt hast, wenn ihr jetzt raushört, dass sie noch nicht mal da ihr flowhaftiges Rennen aller Zeiten hatte und dass sie auch mit der Hitze ein bisschen zu kämpfen hatte, dann reden wir davon, dass man schon überlegen kann, Richtung gerade LA 2028, wenn es dann um die Olympiamarathonplätze geht, dass man da 2:22, 2:21 oder schneller laufen muss, um ins deutsche Team zu kommen.
Ja.
Gerade wenn eine Mehlert vielleicht wieder zurückkommt. Wir wissen ja auch nicht, ob irgendwie eine Alina Reh ihr Debüt gibt, was dann eine Esther Pfeiffer macht, wenn sie ihr Marathondebüt gibt. Und Dominika Meier, das ist ja der zweite Punkt, macht auch ein richtig überragendes Rennen eigentlich, geht dann einen kleinen Tick unter, weil Fabienne halt dieses krasse Ausrufezeichen setzt. Aber Dominika Meier wird auch Achte, auch nur 2:11 hinter der Siegerin, läuft auch halbe Minute PB in 2:23:16, super konstant gewesen. Auch klar, auf der zweiten Hälfte wieder diese 2, 3 Sekunden pro Kilometer dann verloren,
Ja,
aber
gut, das
nachdem
ist wirklich
sie.
auch zu verstehen, ne?
Genau, und sie kommt halt auch aus Verletzungssorgen raus. Wird sie euch jetzt gleich selber erzählen, dass sie ein paar Monate vorher gar nicht wusste, ob sie überhaupt an den Start gehen kann. Und dafür, dass das aus meiner Sicht nicht Topform Dominika Meier war, ist eine 2:23:16 ja auch einfach wahnsinnig. Wie gesagt, wieder auch mit den Temperaturen. Also wirklich extrem stark. Und ich finde auch, muss man schon aus meiner Sicht so sagen, einfach auch stärker als das, was die deutschen Männer gezeigt haben. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass das irgendwie in der Wahrnehmung relativ gleichgesetzt worden ist und nicht so ganz herausgehoben worden ist, was das für grandiose Rennen für Dominika und eben auch Fabienne waren. Ich meine, Henrik und Johannes haben das selber auch gesagt in ihren Interviews. Also Henrik zum Beispiel auch bei RTL direkt gesagt, ja, die Mädels haben ja auch gezeigt, dass trotzdem absolute Topzeiten irgendwie möglich waren bei dem Wetter. Also jetzt gar nicht gegen irgendwelche Läufer oder so. Ich fand einfach nur medial hat es nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Trotzdem wollen wir auch mal Dominika kurz hören, wie es eben in den Wochen vorher war, wie es auch im Rennen war, ob sie eigentlich, also man hatte jetzt ja auch im Rennen gesehen, sie ist immer so diese eine Gruppe hinter Fabienne gewesen und da hat mich dann auch persönlich wirklich interessiert, ob sie das bewusst gemacht hat, ob sie irgendwie davon gestresst war, ob sie dachte, ja komm, ich gehe da irgendwann mit rein und ihr hört jetzt selber, wie es gelaufen ist, weil das war auch ein bisschen chaotischer, als man es von außen hätte annehmen können. Hier ist Dominika für euch.
Meine Bestzeit, die konnte ich ja um eine halbe Minute auf 2:23:16 jetzt drücken. Und ich bin vielleicht nicht überglücklich, aber doch super zufrieden. Ich wäre, glaube ich, überglücklich gewesen, wenn ich mich selber überrascht hätte und irgendwie es trotz widriger Bedingungen noch besser gewesen wäre. Aber ich bin super zufrieden, weil ich jetzt ja schon Jahre die gleiche Zeitenlauf ungefähr und ich weiß, dass halt auch in die richtige Richtung auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, vor allem wenn ich drauf schaue, wie die Vorbereitung war und dass ich halt vor ein paar Wochen echt dachte, ich muss das Ding absagen, dann bin ich einfach gespannt, was noch geht, wenn mal endlich alles rund läuft und für den Moment und für den Augenblick ist meine Gefühlswelt gerade einfach super dankbar und zufrieden für das, dass ich starten durfte und dass ich das nach Hause tragen konnte. Vielleicht mal zur Einschätzung, die bei den ersten 25 Frauen und den ersten 25 Männern haben nur zwei eine Bestzeit geschafft. Genau, und da gehöre ich dazu und das freut mich riesig. Also ich wusste ja, wie Fabienne ungefähr angehen möchte und ich wusste, dass ich langsamer angehen möchte. Und ehrlich gesagt war sie mir am Anfang einfach zu nah bei mir. Also ich habe mir gedacht, warum wird der Abstand denn nicht größer? Die sollte doch eigentlich schon weiter weg sein. Und als wir dann am Halbmarathon durch sind, war, glaube ich, auch so ungefähr der Zeitpunkt, wo ihre Pacer das Tempo am meisten rausgenommen hatten. Und meine Pacer waren aber drüber, ungefähr so eine halbe Minute am Halbmarathon. Und das ist schon viel. Und da habe ich dann schon das erste Mal so einen leichten Anflug an, mal schauen, wie es hinten raus wird, bekommen. Also ich habe mich eigentlich schon auf mich konzentriert. Ich habe natürlich Fabienne wahrgenommen und das Führungsfahrzeug auch. Und dann, wo ihre Pacer weg waren, ist sie ja nochmal zugestiefelt und los. Und ich habe dann aber immer wieder von der Strecke, von der Seite zu hören bekommen, dass halt ungefähr eine Minute oder 300 Meter sind. Und dieser Abstand oder diese Zurufe blieben auch konstant. Deswegen, ich habe derweil schon gehört, wie es Fabienne geht und dass sie konstant vor mir ist sozusagen und ja, also ich habe es wahrgenommen, aber ich war trotzdem auf mich konzentriert und musste mein Rennen rennen. Also ich habe die WM natürlich nicht am Livestream verfolgt, weil es ja mitten in der Nacht war, aber ich habe mir die Ergebnislisten ganz genau angeschaut und auch geguckt, wo die Europäerinnen und so platziert gewesen sind. Und ich finde gar nicht, dass Julia so ein Ausreißer ist, weil ich kenne mich noch voll gut an Molly Seidel auch erinnern, die damals auch mit einer 2:25 angereist ist. Und ja, da muss man halt sagen, wie sind die Felder besetzt und welche marathonstarken Nationen schicken Läufer ins Feld. Und ja, da ist bei der WM das meistens oder am ehesten möglich, glaube ich, eine Medaille zu gewinnen. Und im Gegensatz dazu muss man natürlich auch sagen, Top 8 bei einem Major mit so einem starken Feld wie noch nie. Also da kann man auf jeden Fall auch Selbstbewusstsein draus ziehen, wie bei einem Hitzerennen in Tokio jetzt nochmal. Aber also motiviert bin ich, glaube ich, genug, egal ob eine Europäerin bzw. eine Amerikanerin oder halt eine Außenseiterin eine Medaille gewinnt. Ich fand es natürlich auch in Ammanal richtig schön, eine Medaille zu gewinnen. Genau, es geht einfach um die Wertschätzung und um den Stand. Und ich glaube, ja, man muss sich einfach Ziele setzen, sich dafür entscheiden und dann mit dem Ergebnis, was man dann hat, einfach auch im Gesamtbild das anschauen. Und ja, deswegen, ja, ich finde es cool, dass sie die Medaille gewonnen hat, dass sie mutig gelaufen ist, und ich gönne sie ihr von Herzen. Ja, und manchmal fragt man sich in manchen Momenten, wo wäre ich da gewesen? Aber genau, ich bin einfach jetzt auch dankbar und happy mit Berlin. Deswegen kann ich, glaube ich, da auch mit einem lachenden Auge drüber schauen. Liebe Grüße.
Ja, ist auch dann ganz lustig, dass die sich dann teilweise so noch sehen, ne, im Rennen.
Ja, voll. Und du
Also
hast ja
wie
auch
man sich
immer
so
das
wahrnimmt.
Ziel da vorne. Aber auch krass, ne, für Fabienne, wenn die immer weiß, okay, dahinter mir ist noch irgendwie Domenica, ich darf mir jetzt auch keine Schwäche erlauben, sonst holt die mich auf jeden Fall noch ein. Ich meine nicht, dass es das jetzt das oberste Ziel wahrscheinlich war, das persönliche Battle zwischen den beiden, aber du willst ja dann schon auch erste Deutsche da werden in dem Feld. Und auch Domenica, die es halt die ganze Zeit sieht, aber dann irgendwie sich wahrscheinlich auch denken muss, ey, ich bin eigentlich richtig schnell unterwegs, aber komm da auch nicht näher, was passiert hier irgendwie? Also, ja, vollkommen cool bei den beiden. Und an der Stelle möchte ich auch kurz nochmal, Kudos wäre zu viel, aber ich
Oh, da bin
möchte,
ich
also
gespannt.
ich bin froh darüber, dass RTL dieses Jahr zwei Kameramotorräder bei der deutschen Gruppe der Frauen und bei der deutschen Gruppe der Männer mit dabei hatte. Die ersten 15 Minuten sah es noch nicht so aus. Da hatten die aber, glaube ich, auch ein Kameraproblem. Da war ich schon kurz bei mir am Memes vorbereiten, um RTL zu trashen. Aber als die Kameras dann funktioniert haben, war das auf jeden Fall ein Upgrade zu letztem Jahr aus meiner Zeit. Aus meiner Sicht. Klar ist da viel Werbung drin. Klar ist da immer noch nicht, finde ich, ganz dieser Spannungsarc erzählt, den du erzählen könntest bei den Deutschen. Aber da wiederum, finde ich, muss man auch das Gleiche, was ich bei der Weltmeisterschaft gesagt habe, verstehen, dass RTL das jetzt auch nicht für uns Spitzensport Leichtathletik-Nerds überträgt und natürlich auch die Spendenstaffel von RTL da in den Vordergrund stellt und andere Themen. Das muss man einfach akzeptieren und, glaube ich, dann auch verstehen können. Aber so sehr wir da letztes Jahr dran rumgemeckert haben, fand ich dieses Jahr wesentlich besser. Und ich glaube, das kann man an der Stelle mal ganz gut sagen, weil wir da schon einige Szenen auf jeden Fall mitverfolgen durften. Und das fand ich auf jeden Fall cool.
Okay, the trend is your friend. Also hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr noch ein bisschen besser geht. Ich denke, das wird auf jeden Fall drin sein. Wollen wir zum Männerrennen gehen oder wollen wir
Ja,
kurz einen
einmal noch ganz
Influencer-Ausflug
kurz.
machen?
Influencer-Ausflug können wir gleich machen. Kurz noch, Rosemary Vaniero gewinnt vorne in der 2:21:05 vor
Langsamstes
Dera
Rennen seit
Dida.
Ewigkeiten bei den Frauen vorne, muss man
Seit
dazu sagen.
13 Jahren, hast du mir, glaube ich, erzählt sogar.
Ich glaube, seit 2013 die langsamsten
Oder
Zeiten. Also
so. Oh.
noch vor den Schuhen sind sie sozusagen das
Was
letzte Mal.
ungefähr ja auch fast das Gleiche ist, seit
Ja.
2013 und seit 13 Jahren. Aber
Ja.
ja, also Dera Dida 3 Sekunden hinter Rosemary, also das war auf jeden Fall spannend. Dann nochmal 21 Sekunden dahinter Asmera Gebru und dann Viola Chaptu und Fantu Wöku und dann kam schon Fabienne. Also wesentlich engeres Rennen als bei den Männern. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Leistung des Tages geht da auf jeden Fall dann doch an Sebastian Sabe. Und dann haben wir Top-8-Platzierung, das Rennen seines Lebens. Hendrik Pfeiffer, 2:09:14, wird damit Achter, bester Deutscher beim World Marathon Major in Berlin. Ich fand überraschend positiv. Erstmal,
Okay.
also ich dachte, dass er ja sich noch mehr ärgern würde, tatsächlich.
Überraschend.
Ja, er hat ja groß angekündigt, dass es für ihn und für das Verbleib in der Förderung halt wichtig ist, die Kadernorm zu laufen von 2:07:00. Und ich war mir vorher nicht ganz sicher, ob er wirklich einfach auch dieses gute Rennen und eine 2:09:00 bei dem Wetter ist auf jeden Fall sehr gut und diesen achten Platz genießen kann. Und an der Stelle würde ich sagen, hören wir vielleicht erstmal Hendrik selber in seinem O-Ton, denn genau die Frage habe ich ihm gestellt, ob er das jetzt genießen kann oder ob es dann doch irgendwie ziemlich frustrierend ist, ob er auch die Taktik umgestellt hat, als er gesehen hat, dass es so warm wird, wie da die Pace-Gruppenabsprache war. Und ich glaube, da ist es sinnvoll, erstmal Hendrik zu hören und dann können wir da weiter darüber quatschen. Deswegen hier der beste Deutsche des Berlin-Marathons für euch, Hendrik Pfeiffer.
Ja, die erste Frage, meine Strategie am Rennmorgen und ob wir die Strategie angepasst haben an die Hitze. Ja, durchaus. Es war am Anfang so ein bisschen die Frage, wie verteilen wir die vier Pacer, die uns zur Verfügung standen. Es war eigentlich so geplant, dass zwei Gruppen existieren sollten. Eine Gruppe auf 63 glatt, eine Gruppe auf 63-30. Und es war so geplant, dass eben Sebastian die 63-30er-Gruppe präferiert, während Haftum und ich die 63 glatt Gruppe präferieren. dann wurde die Prognose ja im Grunde stündlich schlechter noch, was die Wärme anging, sodass dann eben am Abend vorher oder auch nach dem Technical Meeting dann schon absehbar war, dass es dann eher Richtung 24, 25 Grad im Ziel dann schon sein würde. Und da haben wir dann eben versucht, eine Schnittmenge zu finden und haben uns dann eben darauf geeinigt, weil Sebastian eher dann sogar Richtung 64 Minuten gehen wollte und ich dann und auch Haftom eher Richtung 63, 30, dass wir uns dann zusammenschließen und die vier Pacer dann einfach alle gemeinsam nutzen und zusammenarbeiten, soweit es geht. Und dann hat sich im Rennen aber auch recht schnell schon gezeigt, ne, dass es auch den Pacern recht schwer fällt, überhaupt auf dieses 63-30 Tempo zu laufen. Man hat schon auf den ersten Kilometern so stark geschwitzt, dass eben ja recht klar war, dass es einfach zu warm ist, um wirklich konsequent auf diese 207 glatt anzulaufen. Wir haben dann so ein Tempo gewählt, dass sie nicht komplett außer Reichweite war, aber es wurde dann eben auch von Kilometer zu Kilometer klarer, dass die Zeit, und das ist ja auch das Schwierige daran, eigentlich mein Primärziel an dem Tag halt nicht erreichbar ist. Wir sind dann eine hohe 63er Zeit durchgegangen, also knapp unter 208. Aber die Temperaturen stiegen ja dann immer weiter noch auf der zweiten Hälfte und dann mussten wir eben auch die Ziele so ein bisschen anpassen und dann war im Grunde relativ schnell klar, dass ja diese Zeit leider nicht möglich ist. Das ist immer das Schwierige natürlich, wenn man Outdoor-Sport macht, ne, draußen Sport und angewiesen ist aufs Wetter. Bisschen schade, allerdings muss man auch sagen, bei den Frauen, eine Fabienne, die hat natürlich eine Wahnsinnszeit abgeliefert, was auch zeigt, was eigentlich da drin wäre. Es waren sich auch alle relativ einig, dass auch der Sebastian Saave mit allergrößter Wahrscheinlichkeit bei Top-Bedingungen hier unter 2 Stunden gerannt wäre. Ja, der Veranstalter selber war auch ein bisschen traurig, Marc Milde hinterher, ne, hat auch gesagt, ja, einen Tag später, da hätten wir die Bedingungen gehabt, aber was soll man machen, ne? Wir haben das Beste draus gemacht. Ja, das führt uns dann ja eigentlich auch zur zweiten Frage, ne, wie die letzten 10 Kilometer waren, als ich dann eben auch immer weiter nach vorne im Feld gekommen bin. Das war dann tatsächlich auch die angepasste Zielstellung, die ich mir dann auch während des Rennens ausgedacht hatte, als ich dann eben abgezeichnet hatte, Halbmarathon, dass wir dann für die 2,7 glatt zu langsam sind, habe ich irgendwann aber dann schon auch den Pacemaker zur Seite genommen und habe ein bisschen da forciert und ihn so ein bisschen getriezt, dass er ein bisschen schneller laufen sollte. Und dann ist so ein bisschen auch die Gruppe auseinandergerissen. Es waren noch sehr viele Japaner auch bei mir, die Gas gegeben haben. Ich wollte dann aber eben möglichst weit nach vorne ankommen und natürlich auch den Kampf um den schnellsten Deutschen gewinnen. Der war ja auch zu dem Zeitpunkt bei Halbmarathon noch komplett offen. Da waren die anderen Jungs, Sebastian Haftum, ja auch noch dran. Und auch Johannes hatte ja noch seine gepaste Gruppe, wo unter anderem ja auch Nils mit dabei war als Pacemaker. Und dann wollte ich eben diesen Kampf gewinnen und eben auch eine möglichst gute Platzierung erreichen. Und Gott sei Dank ist mir das dann auch gelungen. Das war ein cooles Gefühl. Es war so ein bisschen dieses Gefühl, ich bin der Gejagte. Ist natürlich schwer, ne, weil ich nie so richtig mitbekommen habe, was hinter mir los ist, wer noch dran ist. Ich hatte dann eben auch von außen bei der unfassbaren Stimmung kaum was gehört, wenn mir Leute was reingerufen haben. Deswegen wusste ich nicht genau, wer ist überhaupt noch dran an mir oder wie weit sind die weg. Ne, dann hat einer mal gesagt, 1:20, dann war aber bei der nächsten Station 14 Sekunden. Also so widersprüchlich war das, deswegen war ich da so ein bisschen nervös, weil ich nie wusste, wer kommt. Und dann war auf einmal eben Johannes derjenige, der hinter mir dicht dran war. Und dementsprechend war ich die ganze Zeit so ein bisschen auf der Flucht, hatte aber gleichzeitig auch den Blick nach vorn, weil dann irgendwann mein Coach Timo reingerufen hat, du bist jetzt 13. und ich habe eben den Platz 10 auch schon gesehen am Horizont. Und die sind alle komplett eingegangen eben auch, ne, weil das bei der Hitze eben die große Kunst war, da durchzukommen. Und dann hatte ich natürlich auch wieder eine krasse Motivation, ne, weil Top 10 in Berlin ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich mir auch relativ schnell gedacht, das sollte reichen, weil ich eben da relativ gut auch zulegen konnte oder zumindest das Tempo beibehalten konnte auf den letzten 10 Kilometern. Ja, und das hat ja am Ende auch geklappt. Also das war so ein bisschen das Gefühl, einerseits bin ich der Gejagte, andererseits war ich aber auch der Jäger, weil ich eben die Top-10-Platzierung gejagt habe. Und das war natürlich ein tolles Gefühl, weil auch in diesem Jahr die Stimmung noch krasser war als in Jahren davor. Also war wirklich unglaublich. Ja, und zu deiner dritten Frage, was mir der 8. Platz jetzt eben auch bedeutet, vor allem auch im Zusammenhang mit der Zeit, die ich jetzt eben nicht erreichen konnte, die ich mir vorher als Ziel gesetzt habe. Ich bin uneingeschränkt glücklich, extrem happy darüber. Das ist sicherlich neben Houston wahrscheinlich das beste Rennen meiner Karriere gewesen. Auch wenn am Ende jetzt leider da nur eine 2,9 steht, aber bei den Bedingungen ist das sicherlich genau das, was ich eben auch trainiert habe und drauf hatte. Und ein 8. Platz in Berlin hätte ich mir kaum träumen lassen, dass ich das in meiner Karriere noch schaffen könnte. Also da muss alles stimmen und an dem Tag hat eben auch alles gestimmt. Auch meine Strategie hat gestimmt. Man hat eben auch gesehen, wie viele namhafte Leute dann eben das nicht mehr hinten raushalten konnten. Und ich habe sehr, sehr konsequent auch frühzeitig getrunken, habe unglaublich viel Flüssigkeit aufgenommen, um da eben auch durchzukommen. Und auch der Magen hat es gehalten. Also meine Strategie ist im Grunde voll aufgegangen. Aber eben alles ein bisschen gedämpft dadurch, dass es eben zu warm einfach von Anfang an war und hinten raus dann auch wirklich geknallt hat. Ne? Auch Sebastian hat hinterher gesagt, bei 30 da in der prallen Sonne, es war einfach dann too much. Aber deswegen, ich bin komplett glücklich, wenn ich nicht dieses mulmige Gefühl jetzt im Bauch hätte, was passiert jetzt? Ne? Weil natürlich meine Förderung an der nackten Zeit oft, oder zumindest in der Vergangenheit, immer gemessen wurde und da eben dann nicht auf die Bedingungen eingegangen wird. Ich bin aber nach wie vor zuversichtlich und optimistisch, dass das jetzt eben auch berücksichtigt wird, weil ich glaube, es wäre weder mir noch der Öffentlichkeit vermittelbar, dass man mit dem 8. Platz in Berlin dann eben rausfliegt aus der Bundeswehr und aus der ganzen Förderung. Deswegen appelliere ich da eben auch an den Verstand derjenigen, die das entscheiden, und bin da auch guter Dinge, dass das dann so kommt. Aber natürlich gehe ich jetzt in den nächsten Tagen zum Briefkasten mit einem sehr hohen Puls und in der Hoffnung, dass dann eben jetzt nicht das gemacht wird, was mir eben droht, ne? Dass eben dieser Sportförderplatz verloren geht, weil ich finde, nach so einem Rennen mit dem besten Rennen meiner Karriere wäre es irgendwie ziemlich absurd, das so zu machen. Und ja, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich bin sehr froh einfach darüber und auch ganz stolz, dass es so geklappt hat, und freue mich jetzt eben auch auf das, was in diesem Jahr noch kommt. Ne? Valencia-Marathon als nächstes großes Ziel, und da hoffe ich dann eben auch wieder eine gute Chance zu haben auf eine schnelle Zeit, weil ich glaube, um die Uhrzeit, zu der Valencia startet, im Dezember in Spanien, ist es nicht zu erwarten, dass es dann über 20 Grad wird, und das wäre eben toll, wenn das dann da klappt und ich da mir dann diese 206er Zeit abholen kann. Liebe Grüße und viele Grüße hier von meiner Rückreise aus Berlin.
Wenn ihr da natürlich noch mehr Insights kriegen wollt, dann empfehlen wir euch den Einer rennt, einer hinterher Podcast mit Schmiddi und eben Hendrik selber. Also da gibt es sicherlich noch ausführlichere Insights zu seinem Rennen, zu seinen Gefühlen. Die Frage, also ich glaube, eine Frage können wir schnell klären und über die andere Frage können wir vielleicht kurz diskutieren. Das war ein richtig starkes Rennen. Ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Er hat das sehr, sehr klug gemacht, es ein bisschen anzupassen vorher, dann auch wirklich durchzuziehen. Auch bei ihm, er ist nicht zu stark eingebrochen hinten raus. Er war bei Halbmarathon zwar noch auf 208er Kurs, aber wie gesagt, wieder völlig im Rahmen von dem, was du bei dem Wetter erwarten kannst auf der zweiten Hälfte. Und nachdem er, glaube ich, ja schon Siebter war in London bei einem Major, da jetzt Achter zu werden, gerade in der Dichte, hatten wir im Preview gesagt, das darf man auch nicht vernachlässigen, dem stärksten Feld, was das Berlin-Marathon je hatte. Also ich hatte ja, glaube ich, irgendwie die Statistik 30 Leute unter 209 oder so, war, glaube ich, die Statistik, die ich vorgelesen hatte. Warte, ich habe die hier sogar noch liegen. 32 unter 208 von der Bestzeit, 11 unter 205. Da Achter zu werden, ist, glaube ich, ohne aber einfach eine starke Leistung, die Hendrik da gezeigt hat. Und gerade mit deiner Statistik zusammen kann man ja auch davon ausgehen, wenn das jetzt dieses 12-Grad-Rennen gewesen wäre, dass er eine gute Chance gehabt hätte, diese 207 auf jeden Fall zu unterbieten. Ja. Würde ich schon sagen. Ja. Glaubst du, er hat eine Chance, in Kader zu kommen? Er redet ja selber von diesem mulmigen Gefühl, zum Briefkasten zu gehen. Glaubst du, dass es da ein Einsehen gibt? Sollte er in den Kader kommen, ist vielleicht die andere Frage.
Ich spreche mich hier gerne für den im Kaderverbleib von Hendrik Pfeiffer aus, im Marathonkader. Das sehe ich schon, das macht schon Sinn, wenn man auch sieht, so wo er auch mit seiner Bestzeit, auch eigentlich mit seiner Konstanz so ist, wenn man sich die anderen Marathonläufer anschaut, finde ich, dann hat er neben den drei vorne schon noch die größten Chancen, sich noch weiter zu entwickeln, Richtung Olympische Spiele auch. Und deswegen finde ich, er hat es jetzt in Berlin gezeigt, dass er zwar nur 7 laufen kann, aber die Uhren standen halt erst bei 209 fest. Ja. Ich weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht auswendig, ob beim Hendrik zum Beispiel jetzt letztes oder vorletztes Jahr schon mal so eine Situation war, wo man sagen musste, okay, man muss irgendwie sein Auge zudrücken oder man muss was rechtfertigen oder so. Ich weiß es jetzt nicht, vielleicht kannst du es sagen, aber wenn Hendrik jetzt bei den letzten Jahren immer so war, okay, er ist klar im Kader, weil er die Zeit halt hat, dann finde ich, ist das jetzt halt ein Punkt, wo du sagen musst, okay, der hat eine Leistung gebracht, die auf dem Niveau war, und so diese 2-Minuten-Delta jetzt zwischen dem, was gefordert ist und das, was man jetzt durch das Hitzerennen hatte, das nimmt man jetzt halt in Kauf oder berücksichtigt man die Hitze wirklich. Es ist ja auch ein bisschen was anderes, ne? Wenn wir jetzt Anfang des Jahres hätten und Henrik könnte nochmal laufen. Wobei, der läuft doch Valencia auch noch.
Ja, genau, aber es ist so ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr geregelt ist. Also normalerweise musst du ja Zeiten für den Kader eh bis jetzt laufen. Marathon kriegt meistens auf jeden Fall auch noch diesen Oktoberaufschub für Frankfurt zum Beispiel. Und man kann ja auch immer nachträglich noch mit reingenommen werden in den Kader. Deswegen ist halt eben die Frage, ob Valencia da noch berücksichtigt wird oder nicht. Ich finde persönlich, Henrik ist die klare Nummer 4 in Deutschland. Ja. Also ich finde, Samu, Richard, Amanal muss man einfach noch von den Leistungen, von den Bestzeiten vor Henrik setzen. Ich glaube, da ist es auch schwierig, was anderes zu argumentieren, um ehrlich zu sein. Ich finde, er hat jetzt mit dem Berlin-Marathon gezeigt, dass gerade auch die 207 von Houston aus dem Januar 2024 keine Eintagsfliege war. Er schafft es bei den Majors immer vorne mit anzugreifen. Er hat über den Halbmarathon eine gute Entwicklung genommen. Da natürlich auch nicht die Zusatznorm wieder erreicht, sondern auch knapp vorbei. Aber trotzdem hat man ja da bei seinem Amtrikos-Halbmarathon gesehen, dass er da auch eine Entwicklung gemacht hat. Die Zehner laufen gut. Und dann ist es natürlich jemand, der weiter in diesem System eigentlich gefördert werden sollte. Und da kommen wir halt wieder so ein bisschen in diese Bredouille. Das System ist halt nicht drauf ausgelegt, wirklich ein richtiges Fördersystem zu sein über mehrere Jahre hinweg, sondern es ist halt ein Belohnungssystem. Gerade die Marathonläufer, die kommen auch, wenn man ganz ehrlich ist, auch finanziell trotzdem gut über die Runden, wenn sie nicht im Kader sind. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Aber das wäre für mich jetzt ein Fall, wo ich sagen würde, da würde ich sogar die Ausnahme mehr sehen als bei einer Esther noch, weil er es in der olympischen Disziplin immer wieder gezeigt hat, weil er auf den Unterdistanzen eine gute Entwicklung macht. Ja. Und ich fände, wenn es Ausnahmen gibt, ist das auf jeden Fall eine, über die man sehr, sehr stark nachdenken müsste. Zeitgleich ist es natürlich nicht so, dass alles jetzt nur von diesem einen Rennen abhing. Also das muss man ja dann auch wieder so ein bisschen relativieren. So die Storyline ist ja gerade, ja, jetzt wurde mir die Pistole auf die Brust gesetzt bei diesem einen Rennen und da war es jetzt zu heiß. Also es war ja schon seit quasi letztem Jahr die Chance, auch ein anderes Rennen zu laufen und diese Zeit zu laufen. Also das ist auch Fakt, dass es nicht nur dieses eine Rennen war, um das es geht. Und es ist, glaube ich, auch Fakt, dass nicht dadurch, dass er Kritik geäußert hat, aber ich glaube, durch die Art und Weise, die er Kritik geäußert hat, dass es das wahrscheinlich für ihn natürlich nicht einfacher macht, diese Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Oder ja, wobei diesen,
das finde ich,
dürfte
halt kein Punkt sein, ne?
Naja, also ich finde schon so ein bisschen, dass wenn du... Ja, ich gebe dir an sich recht. Also an sich gebe ich geb dir zu 99% recht. Ich sage nur, dass du natürlich auch sehen musst, dass wenn du jemanden förderst und erst recht, wenn du eine Ausnahme dafür machst, dass du jemanden fördern möchtest, der auch bereit ist, mit dir zusammenzuarbeiten, Bereitschaft dazu zeigt, mit dir zusammenzuarbeiten auf eine konstruktive und vernünftige Art und Weise. Und ich sage damit jetzt nicht, dass... Das sage ich nicht, das möchte ich auch gar nicht beurteilen. Ich sag nur, guck mal, wenn du dir die deutsche Basketballnationalmannschaft annimmst, warum funktioniert die teilweise so gut? A, haben die natürlich auch Topstars mit drin, aber die haben eine super Teamchemie und die Rollen passen zueinander und es stimmt gegenseitig. Und dann kann ich verstehen, wenn du dir ein bisschen länger überlegst, ob du eine Ausnahme machst für jemanden, wo du dir vielleicht nicht sicher sein kannst, woran du bist. So, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, ich möchte das auch nicht beurteilen. Ich sage einfach nur, dass das sicherlich auch eine Sache ist, die es da zu berücksichtigen gilt. Am Ende haben wir das eh nicht zu entscheiden. Ich glaube, es gilt eh zu sagen, dass Henrik da schon ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht hat. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, der hat da Chancen Richtung 206, vielleicht sogar Richtung 2028. Also die Entwicklung geht ja gerade eigentlich immer positiv weiter von ihm. Richtung auch 205 hoch oder so, Richtung LA 2028. Und dann wäre es natürlich wünschenswert, so jemanden eigentlich weiter zu unterstützen und weiter zu fördern. Auch wenn man, wie gesagt, bedenken muss, wenn er jetzt nicht reinkommt, ist es jetzt nicht nur eine Sache Henrik Pfeiffer. Ne? Also es sind auch andere Marathonläufer schon aus dem Kader rausgelaufen, weil sie bei einem warmen Rennen nicht die Kadernorm erfüllen konnten. Also das ist dann auch wichtig zu sagen. Das ist dann, wenn eine Richtlinie durchziehen. Und da spielen natürlich dann auch immer im Hintergrund noch ein paar andere Dinge eine Rolle, wie das man auch gegenüber Geldgebern ja rechtfertigen muss, wie viele Kaderplätze man hat, etc. pp. Das ist alles nicht ganz so einfach. Aber sportlich gesehen, klar, sollte Hendrik auf jeden Fall weiter gefördert werden, glaube ich. Können wir schon so sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich dann doch gerne auch verfolge für die nächsten Wochen.
Ja, also ich finde persönlich, er hat es schon so ein bisschen vorbereitet. So, ich gehe mit einem mulmigen Gefühl zum Briefkasten und schon so. Also ich glaube,
eher so bei ihm, also siehst du es auch eher so nicht so optimistisch? Ich sehe es ehrlich gesagt eher relativ optimistisch.
Ich sehe es sehr pessimistisch.
Okay, interessant.
Also ich würde, wie gesagt, ich gehe machen. Also, aber nicht, weil ich irgendwelche Insights habe oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich sage, da wird, und das hat teilweise tatsächlich berechtigte Gründe, einfach eine sehr harte Linie gefahren. Und Ausnahmen gehen in der Regel eigentlich nur durch, wenn das Leute sind, die als Medaillenkandidaten oder potenzielle Medaillenkandidaten gesehen werden. Ob berechtigt oder unberechtigt, ist jetzt nochmal eine andere Sache. Aber das ist das, was irgendwie, glaube ich, meistens in der Begründung dann schon zu sehen sein muss. Oder jemand, der halt schon mal eine Medaille geholt hat, wie ein Johannes Vetter, kann man auch darüber diskutieren, ob der zu lange im Kader gehalten worden ist. Aber der hat zumindest mal eine Medaille für Deutschland geholt. Und das sind so Sachen, die halt da immer sehr, sehr hoch angesehen werden. Und das hat Hendrik halt einfach nicht. Er hat die Norm nicht erfüllt in dem Zeitraum. Es gab mehr als ein Rennen Zeit, theoretisch, um die Norm zu erfüllen. Und das, wie gesagt, gepaart mit der öffentlichen Auseinandersetzung und auch den durchaus ja sehr starken persönlichen Angriffen, die er da geführt hat, sorgen aus meiner Sicht für eine Situation, wo ich überrascht wäre, wenn da die Nominierung kommen würde.
Ja, okay. Na, der Punkt, der jetzt mich auch eher am ehesten so, wo ich ein bisschen erschrocken bin, ist, dass du natürlich zu Recht sagst, da zählt jetzt nicht nur der Berlin-Marathon dazu, sondern Hendrik hatte jetzt ein ganzes Jahr, wo er hätte verschiedene Marathons laufen können mit verschiedenen Zeiten und so. Okay,
und das bleibt spannend. Ja. Da ist halt aber auch die Frage, und das finde ich, ist dann wieder die Diskussion, die man auch haben kann, macht es nicht Sinn, diesen Zeitraum für den Marathon auf 2 Jahre auszuweiten, weil Marathon was anderes ist als zum Beispiel Bahnlaufen. Wenn du da einmal halt eine OP oder einen Eingriff brauchst, wie Hendrik es ja hatte, dann zerhagelt es dir direkt eine von 2 großen Möglichkeiten, einen Marathon zu laufen. Zum Beispiel, also das sind ja alles so Fragen, die du dir beim Marathon auch stellen kannst und wo man dann, glaube ich, wieder sehr unpersönlich über dieses System aus meiner Sicht diskutieren kann. Und gucken kann, was man da besser machen kann. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen, was passiert. Wie gesagt, ich glaube, es wäre eher eine Überraschung, wenn er drin bleibt. Aber ich drücke ihm da die Daumen und wir werden sehen, was passiert.
Ja, okay.
Wer auch gut gelaufen ist Johannes Motschmann, Platz 11, 2:10:40, endlich wieder einen Marathon durchgebracht. Wie damals, glaube ich, in London schon, hat dann ein bisschen zu kämpfen gehabt, noch auf den letzten 7 Kilometern, sah kurz mal so aus, als könnte er da fast an Hendrik noch wieder ranlaufen, wenn Hendrik da irgendwie eine Schwächesekunde bekommen sollte, aber ich denke, für ihn da Elfter zu werden, ist einfach auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis und klar, es ist ja immer so dieses Thema bei Johannes, man denkt sich so von den Trainingseinheiten, da geht eigentlich noch mehr, aber er hat dann halt auch immer wieder die Ausfälle, wo es ein Did-Not-Finish gibt oder wo er irgendwie gar nicht zurechtkommt und da einfach wieder einen stabilen, guten Marathon in 2:10 hinzustellen, ist, glaube ich, viel, viel wert und da können wir auch Johannes jetzt nochmal hören.
Hi Max, ich danke dir für die Nachricht. Ich beantworte mal hier ganz kurz deine Fragen. Ich hatte meine Rennstrategie am Vortag angepasst, den Bedingungen entsprechend, der Hitze entsprechend. Ich hatte ja schon ganz gute Erfahrungen mit Marathonrennen bei Hitze gemacht, in München bei der EM und in Budapest bei der WM. Und war mir daher bewusst, dass es keinen Sinn macht, an meinen Zielzeiten festzuhalten. Also ich wäre natürlich gerne eine 208 oder sowas gelaufen, aber genau wusste, bei dem Wetter 21 Grad am Start macht das keinen Sinn und habe deswegen die Pace angepasst und Nils hat das wirklich hervorragend gepaced. Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen guten Pacemaker. Hat auch wirklich total viel Spaß gemacht. Es war auch wirklich cool, dass so viele Leute an der Strecke waren. Also gefühlt war noch nie so gute Stimmung beim Berlin-Marathon. Ich denke, das liegt natürlich auch am Wetter. Genau, war einfach ein sehr, sehr cooles Rennen. Und ja, in der zweiten Hälfte konnte ich natürlich viele Leute einholen. Ich glaube, viele Leute mussten aussteigen, weil es zu heiß war. Ich hatte Henrik auch gesehen vor mir und dachte auch, ja, bei so Kilometer 33, 34 oder sowas, dass ich ihn eventuell noch einholen könnte, aber hatte dann doch auch persönlich ganz schön doll zu kämpfen mit der Hitze in den letzten Kilometern und bin jetzt insgesamt auch sehr zufrieden, vor allem mit dem 11. Platz gesamt. Das hatte ich mir wirklich, hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können vorher, insgesamt 11. zu werden. Natürlich sind viele Topläufer ausgestiegen oder konnten ihre Leistung bei dem Wetter nicht abrufen, aber ja, ich meine, das gehört dazu und ja, bin im Endeffekt sehr, sehr froh mit dem 11. Platz, zweiter Deutscher. Und hoffe, dass ich aber vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres nochmal in der gleichen Form sein kann und dann bei guten Bedingungen auch eine schnelle Zeit laufe.
Ja, damit haben wir den Berlin-Marathon abgehakt. Es geht ja weiter in der Herbst-Marathon-Saison. Der Köln-Marathon kommt mit Johnny Dalke unter anderem. Dann kommt der Frankfurt-Marathon. Dann kommt im Dezember ja noch ganz am Ende Valencia, wo Amanal jetzt schon gesagt hat, dass er da wieder laufen wird. Henrik wird da wieder laufen. Hat Dominik hat das, glaube ich, auch gesagt? Weiß ich gerade nicht, ob die das auch gesagt hat oder nicht. Aber also wir werden noch viele spannende Marathonrennen jetzt sehen im Herbst. Und an der Stelle vielleicht von uns eine kleine Ankündigung, was diesen Podcast angeht in den nächsten Wochen. Wir werden kommende Woche unsere Serie zum Thema Machtmissbrauch in der Leichtathletik senden. Zwei von drei Interviews sind schon aufgenommen. Wir werden da auch jetzt gleich nochmal kurz drüber reden und euch eine kleine Einleitung dazu geben. Ich bin danach aber 9 Tage nochmal auf Mallorca mit meiner Familie und habe tatsächlich auch gemerkt für mich, dass die letzten Wochen mit Kömmerle dann direkt in die WM rein, das nach der ganzen Saison und mit allem, was drumherum passiert, relativ viel ist. Deswegen kommt nächste Woche diese Serie zum Thema Machtmissbrauch. Da werden wir natürlich auch eure Meinung zu einholen, drauf reagieren und das ganz normal machen, wie ihr es gewohnt seid. Und dann kommt eine kleine zweiwöchige Podcast-Pause von uns. Quasi unser Summer Break. Wir verpassen den Köln-Marathon. Wenn da jetzt natürlich was komplett abgefahrenes, Wildes passiert, dann werden wir uns sicherlich treffen, um einen Notfall-Podcast aufzunehmen.
Ja,
Das ist auch
okay, gut,
nichts.
das wäre, wenn Johnny Dahlke den deutschen Rekord läuft, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Das ist auch
Für was
nichts gegen
anderes braucht
Köln.
uns
Das ist
nicht
jetzt
im Urlaub
einfach,
anrufen.
das liegt da jetzt einfach. Und wir werden dann in der Woche vorm Frankfurt-Marathon wieder zurück sein. Ich glaube, das ist so mit der beste Zeitpunkt, den es jetzt irgendwie gibt, um das zu machen. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ansonsten roastet uns sehr, sehr gerne auf Spotify in den Kommentaren. Alles gut für den Algorithmus. Aber ich glaube, das tut auch der Qualität des Podcasts dann in den kommenden Wochen wieder sehr gut, wenn wir da einmal kurz ein bisschen den Kopf auch freikriegen können. Ganz wichtig bleibt uns aber dieses Thema Machtmissbrauch. Ihr habt es jetzt ja mitbekommen, es gibt die ZDF-Doku Gold, Silber, Machtmissbrauch. Die könnt ihr in der ZDF-Mediathek finden, wenn ihr die noch nicht geschaut habt. Das solltet ihr auf jeden Fall tun, wenn ihr euch danach unsere Folgen zu dem Thema anhört. Wahrscheinlich solltet ihr auch jetzt den Podcast kurz stoppen und erst weiterhören, wenn ihr euch die Doku angeguckt habt, weil das so ein bisschen die Grundlage ist für alles, was wir jetzt nochmal bereden. Und wir hatten ja gesagt, vor der WM, wir wollen dieses Thema vernünftig behandeln. Wir wollen mit Experten, Expertinnen darüber reden. Wir wollen dem Thema auch den Raum geben. Ich glaube, eine Sache, die wir jetzt schon gelernt haben, Felix, im Verlauf der Zeit, ist, dass es auch nicht ausreichen wird, das jetzt nur in einer Woche mit 3 Folgen zu thematisieren, sondern dass wir gucken werden, dass wir unregelmäßig, regelmäßig das Thema weiter im Sinn und in der Öffentlichkeit irgendwie halten. Da werden wir uns sicherlich was überlegen, wie wir das schaffen. Aber ab kommender Woche kommen eben hoffentlich 3 Folgen. Wir haben aufgenommen mit Christina Zülke. Das ist eine der Journalistinnen, die die Doku gemacht hat. Haben mit ihr über die Doku geredet. Dann haben wir mit Nadine Dobler gesprochen. Die ist von Anlauf gegen Gewalt. Das ist quasi die Anlaufstelle von Athleten Deutschland. Haben mit ihr auch mal ein bisschen allgemeiner über dieses Thema im Sport geredet. Und dann ist eigentlich weiterhin der Plan, mit dem DLV noch eine dritte Folge aufzunehmen. Und genau, hoffen, dass wir damit das Thema beleuchten können, dass wir damit alle zusammen was lernen können. Und vielleicht das jetzt nochmal als Einstiegsfrage für dich. Hast du in den letzten Wochen mehr dazugelernt zu diesem Thema, Felix, für dich selber? Oder würdest du sagen, das ist für dich alles nichts Neues, was du in der Doku erfahren hast und auch, was wir jetzt schon in unseren Gesprächen, die ihr dann kommende Woche hört, so erfahren haben?
Oh doch, ich habe schon was dazugelernt, so ist es nicht. Aber hauptsächlich, dass dann doch irgendwie ein, wie soll man das sagen, ein heikles Thema ist, vielleicht auch ein bisschen ein politisches Thema. Das habe ich dazugelernt. Und ja, keine Ahnung, lass doch einfach mal ganz kurz darüber reden, was so uns durch den Kopf gegangen ist, während wir die Folge geguckt haben. Ich finde, das sollte jetzt auch nicht allzu viel Raum einnehmen, weil es ist jetzt nicht egal, ne? Weil wir auch, wir sind ja erstmal zwei Rezipienten, die es sehen und das macht was mit uns und ich, nur deswegen wird es ja dann auch gesendet. Und ich berichte kurz von mir und dann kannst du bitte gerne gleich übernehmen. Ich war jetzt schon teilweise so ein bisschen natürlich dieses Angewiderte, ne, von so diese, die Details, die da gezeigt wurden, so, da kriegt man halt ein ganz unangenehmes Gefühl einfach, ne? So, also das hat auf jeden Fall schon irgendwie gut, also das kam so bei mir auf.
Kann ich übrigens einfach ganz kurz auch unterschreiben. Also ich finde es schwierig, wenn jemand diese Doku gucken kann und da nicht so ein komisches, etwas beklemmendes Gefühl
beklemmend
hat.
Trifft's besser, genau.
Also das sollte eigentlich, glaube ich, schon so im Bauch auftreten.
Ja, und ansonsten muss ich aber sagen, das ist das alles irgendwie so, das hat mich jetzt aber auch irgendwie nicht so richtig überrascht. Ja, das muss ich schon so irgendwie sagen, ne? Und das ist natürlich aber auch, ich meine, da muss ich mir jetzt so im Nachhinein auch voll an die eigene Nase fassen, ne? Wir haben ja hier auch über Fälle mal gesprochen oder so, ne? Immer so, ja, aber man weiß halt nichts, wo du sagen kannst, okay, du gehst zur Polizei oder so, aber ja, also ich, das ist so das, was ich für mich ein bisschen mitnehme, dass wenn man, wenn sich Gerüchte häufen, dass es dann auch irgendwann an der Zeit ist, die mal irgendwo ganz klar anzusprechen. Damit meine ich jetzt gar nicht so im Podcast, aber dass man halt eben selber dann auch zu einer von den Anlaufstellen geht oder beim DLV nochmal nachfragt, wo denn die versprochene Pressemitteilung zu einem gewissen Fall ist, dass sowas eben nicht einfach so unter den Tisch gekehrt wird, so wie ich das Gefühl hatte jetzt bei dem einen Fall zum Beispiel. Ja, genau. Und du hast ja immer so dieses Hinschauen formuliert jetzt auch zu Beginn unserer Recap-Folgen während der Weltmeisterschaft. Und ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe, die wir haben. Und halt ein Schritt weiter über das Hinschauen ist dann halt auch noch was zu sagen.
Darf ich da kurz einhaken?
Ja, ich bin auch.
Weil ich finde, dass das sehr gut. Ich finde, dass es zwei. Also dass es ein wichtiger Takeaway ist und ich würde gleich noch einen zweiten oben drauf setzen. Ich glaube, was die Doku sehr, sehr gut geschafft hat und wofür aus meiner Sicht auch jeder dieser Doku dankbar sein sollte, ist dieses Thema einfach in den Mittelpunkt zu stellen, da mal einen ganz, ganz großen Scheinwerfer drauf zu werfen. Und der hat einfach eine andere Wirkung, um dieses Thema weiter und noch schneller anzukurbeln, als das bis jetzt gab. Ich weiß persönlich, dass es im DLV, ich kann es natürlich nicht für die Landesverbände und für die Verbände sagen, ich weiß, dass es im DLV da Personen gibt, die da sehr, sehr engagiert, sehr, sehr toll dran arbeiten. Trotzdem ist es so, dass diese Doku auch da das Denken und die Aufmerksamkeit auf dieses Thema, ich glaube, innerhalb der ganzen Leichtathletik-Familie noch mal viel, viel stärker gepusht hat, als es ohne diese Doku wäre. Und ich glaube eben, da stimme ich dir nämlich hundertprozentig zu, eines der Takeaways ist, wir müssen alle besser sein. Und ihr werdet das dann hören in der Folge mit Nadine Dobler. Da ging es darum, es muss einfach eine andere Kultur geben. Losgelöst von allen rechtlichen Problematiken, die ja auch teilweise berechtigt sind. Also es gibt ja aus gutem Grund eine Unschuldsvermutung. Und ich glaube, da sollten wir auch als Rechtsstaat tendenziell dran festhalten an Unschuldsvermutungen. Weil wenn du die abschaffst, dann wird das Ganze wirklich extrem freiwillig.
Solche Geschichten und, ne?
Genau, also das ist ja alles zu einem aus einem sehr, sehr guten Grund da. Aber losgelöst von all dem, was man da lösen kann oder nicht lösen kann oder was es da für Problematiken gibt, ist die eine Lösung, die wirklich was bewirken kann, wenn wir alle zusammen für uns dafür sorgen, dass es eine Kultur gibt, wo man so Sachen ansprechen kann, wo hingeschaut wird, wo man sich gegenseitig den Rücken stärkt, wo man auch das, wo Betroffene auch das Gefühl haben können, gehört zu sein, keine Angst zu haben, wo es auch aus meiner Sicht für Trainer okay ist, wenn man mal was anspricht, dass die nicht direkt das Gefühl haben, man will die jetzt komplett in die Ecke Sexualstraftäter abstellen, wenn es jetzt irgendwie ein doofer Witz war, den die gemacht haben oder so, sondern dass es angesprochen werden kann, dass es vernünftig geklärt wird und dass man zusammen eine Kultur schafft, wo wirklich ja einfach hingeschaut wird und wo sich jeder wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, so aus meiner Sicht das eine Haupt-Takeaway, wo natürlich ich mich auch reflektiere und ich hoffe eigentlich, dass sich jeder, der die Doku guckt, so ein bisschen reflektiert. Ich fand es sehr, sehr spannend, Felix, dass du ja auch in deiner Leichtathletik-Laufbahn da Erfahrungen gemacht hast. Ich habe auch Erfahrungen gemacht. Es gab Sachen, die ich gemeldet habe. Es gibt aber auch Sachen jetzt im Nachhinein, wo ich mich so ein bisschen frage, ja, da hättest du vielleicht auch mal mit einer Stelle vorher drüber reden können und warum hast du das nicht gemacht? Und das finde ich, ist gar nicht schlimm und das geht auch an niemanden vorwurfsvoll aus meiner Sicht raus. Aber dafür war die Doku auf jeden Fall, glaube ich, auch gut, dass man das alles für sich nochmal so ein bisschen reflektiert und hoffentlich dann in ja, der kommenden Zeit und bis in alle Ewigkeit da vielleicht auch irgendwie früher mal was anspricht. Und wenn es einfach nur anonym bei irgendeiner Anlaufstelle ist, dass die davon schon mal gehört haben und wenn sich das häuft, dass dann doch irgendwie was gemacht werden kann oder ja, so.
Und ich glaube halt auch, wir haben in dem Gespräch mit der Nadine, war das irgendwie so ein Thema und das ist auch irgendwie schon, die Formulierung ist schon so ein bisschen komisch, ne? Dieser Klaps auf dem Po von einem Trainer zu einer Athletin, halt da den Mut zu haben, als Athlet, der jetzt nicht in dieser Situation ein Nicht-Täter oder Nicht-Opfer ist, aber zu sagen, hey, so das geht nicht, ich glaube, das ist schon auch, ne, und dann das zu melden oder, ja, ich glaube, das ist schon auch irgendwie wichtig, aber wie gesagt, so, das erfordert halt auch einen gewissen Mut und ich glaube, in vielen Vereinen oder in vielen Situationen ist es halt schwierig. Und wenn wir da mit diesem von dir beschriebenen Stimmungswandel oder Kulturwandel dahin kommen, dass man sich halt sicher sein kann, dass man da quasi unterstützt wird, wenn man sowas anspricht, dann glaube ich, haben wir was gewonnen. Ja, da gehe ich mit.
Und die zweite Erkenntnis, auf die ich noch eingehen wollte, für mich war, also ich habe auch noch mal was gelernt, obwohl ich ehrlicherweise, würde ich sagen, schon relativ stark in dem Thema drin war, weil ich mich mit meinem Düsseldorf Verein da stark mit einem Schutzkonzept beschäftigt habe und eben auch da im DLV schon in gewissen Themen halt als Athletensprecher vorher mich einfach mit beschäftigt habe. So, ich finde, dass man doch trotzdem noch mal was lernen kann, gerade dann auch in dem Gespräch mit Nadine. Und da ist das, was für mich noch am meisten hängen geblieben ist, sonst einfach dieses, es wird nicht die eine perfekte Lösung geben, weil vieles auch einfach eine Bauchgefühlsache so ein bisschen ist. Es ist sehr, sehr schwierig, alles strafrechtlich komplett sauber abzugrenzen. Und oft sind die Dinge, die passieren, halt unter der Strafbarkeitsgrenze und da irgendwie Selbstjustiz ist halt auch super, super schwierig. Aber man muss trotzdem anfangen.
Gut, kann man auch auf dem T-Shirt machen.
Ja, aber ist ja so, ne? Ich meine, ich bin ja auch in meiner einen Instagram-Story und habe durcheinander gewürfelte Buchstaben da reingeschrieben, sagen wir es mal so vorsichtig formuliert. Ja. Aber das sind ja auch Emotionen und so weiter, die da in mir vorgehen. Trotzdem kann man immer darüber streiten, auch wenn wir alle da oder sehr, sehr viele moralisch einer Meinung sind, ist es, wie gesagt, ja auch trotzdem richtig, dass Menschen nicht vorverurteilt werden, weil wenn wir dieses Prinzip komplett lösen, dann kommen wir auch in eine Gesellschaft, die halt Quatsch ist. Und da bin ich auch emotional und da mache ich auch nicht immer die richtigen Sachen. Aber man muss trotzdem mit irgendwelchen Lösungen anfangen, auch wenn man die vielleicht noch nicht in jedem Verein durchgesetzt kriegt oder es nicht überprüfen kann oder sonst irgendetwas. Es muss ganz klare Schritte geben.
Eine Bewegung, glaube ich, wäre jetzt gut, ne?
Wie man das
nicht einfach nur so
angeht. Ich bin tatsächlich auch recht optimistisch, dass da vom DLV noch mehr bekommen wird und dass es auch zum Anlass genommen wird, die Bemühungen, die man schon hatte, und die sind aus meiner Sicht, gerade was den DLV angeht, auch nicht nur schlecht. Also gerade das Team, was für Prävention sexuelle Gewalt zustande ist, die haben ein gutes Schutzkonzept aufgestellt, die haben eine unabhängige Beauftragte. Aber da gibt es trotzdem noch einiges zu tun, was Vertrauen schaffen angeht, was Informieren angeht an Vereine, an auch Eltern zum Beispiel. Und eben dieser Kulturwandel auch innerhalb der eigenen Wände. Da gibt es, auch wenn jetzt schon gute Arbeit geleistet wird, trotzdem einfach noch mehr, was gemacht werden kann. Und da werden wir als Athletensprecher natürlich auch sehr konstruktiv mit dran arbeiten und versuchen, da was gemeinsam mit voranzubringen. Das, was du vielleicht, vielleicht ein bisschen härter sagen würdest als ich, was schon ein bisschen schade war, aus meiner Perspektive, ist, dass ein Kulturwandel halt auch ganz oben anfängt, aus meiner Sicht. Kulturwandel in der Organisation geht nur, wenn der von ganz oben mitgetragen wird. Und ich sage nicht, dass er im DLV nicht von ganz oben mitgetragen wird. Das kann ich nicht beurteilen. Da glaube ich sogar an das Gute in den Menschen.
Man kann es nicht sehen.
Es ist auf jeden Fall so nicht wirklich rübergekommen. Ja, es sind die richtigen Statements rausgegeben worden. Es hat auch, glaube ich, jeder, der angefragt hat, irgendwie eine Antwort bekommen. Es gab auch nochmal eine Zusammenfassung auf der DLV-Homepage. Jörg Bügner war im Frontal-Interview. Es gab auch nochmal eine Pressekonferenz. Also es sind schon die richtigen Dinge passiert. Ich glaube, für mich persönlich hätte da trotzdem auf der emotionalen Ebene noch ein bisschen mehr kommen müssen, weil gerade diese emotionale Ebene auch einen Kulturwandel einleitet oder einleiten kann und eine Initiallösung dafür ist. Und deswegen freue ich mich, dass hoffentlich das Gespräch mit dem DLV auch noch zustande kommt, dass wir auch mal ein bisschen vorstellen können, was sie auch alles schon Gutes machen. Und gleichzeitig hoffe ich, dass wir zumindest jetzt hier als Podcaster und ich dann natürlich auch ein bisschen als Athletensprecher auch mit der Serie und mit dem Podcast hier versuchen kann, diesen Kulturwandel von meiner Seite schon mal so ein bisschen mit einzuleiten und dem eine Stimme zu geben. Und hoffe, dass ihr alle auch da draußen aus den Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, viel lernen könnt. Ich fand bei weitem auch nicht alles super an dieser Doku, muss ich sagen. Also ich finde, diese generelle strukturelle Frage hätte man wesentlich besser noch klären oder ausleuchten können und auch wesentlich mehr auf den Punkt bringen können, ob es denn ein strukturelles Problem ist oder wo die generellen strukturellen Probleme sind. Man hätte das aus meiner Sicht auch noch wesentlich mehr mit Problemen des Sportes allgemein oder auch gesellschaftlichen Problemen in Kontext setzen können oder aufzeigen können, wie die gesellschaftlichen Probleme vielleicht im Sport noch mal so ein bisschen einfach mehr Risiko bürgen in gewissen Situationen. Weil jetzt kam auch beim Kicker kam jetzt auch noch mal was raus vom Fußball, was da alles gerade aufgedeckt worden ist. Oder 11 Freunde was, glaube ich. Und quasi, also genau gleiche Geschichte wie in der Leichtathletik. Und das ist dann am Ende auch nicht ein Problem, was der DLV alleine lösen kann. Also wer das, glaube ich, erwartet, das ist ein bisschen realitätsfremd. Das ist ein Problem, was wir als Gesellschaft auch irgendwie lösen müssen. Ich fand zum Beispiel sehr schwach von der Bundesministerin in der Doku, dass sie da anfängt, von Mittelkürzungen zu reden, fand ich einfach ein bisschen schwierig, weil es ist eben nicht nur die Leichtathletik, dann musst du allen Leuten, allen Sportverbänden auf dieser Welt die Mittel irgendwie kürzen, und dadurch, dass das in der Doku vorkommt, ist der DLV dann auch in der Position, das natürlich wieder gerade zu rücken, weil er auf dieses Geld angewiesen ist. Er ist auf dieses Geld angewiesen, um seine seinen Aufgaben nachzukommen. Er ist auch dafür darauf angewiesen, um eben in dem Bereich noch mehr voranbringen zu können. Und also das sind so ein paar Sachen, wo ich einfach sagen muss, da fand ich auch nicht alles gut an dieser Doku. Also es ist jetzt bei weitem so, dass ich sage, das ist irgendwie perfekt gemacht. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass es irgendwo auch ein bisschen reißerisch sein muss, um diese Aufmerksamkeit zu generieren. Und ja, ich glaube insgesamt, man kann, also es geht glaube ich nicht darum, irgendwie pauschal und populistisch irgendwelchen Leuten in dieser Thematik Vorwürfe zu machen. Das bringt uns aus meiner Sicht nicht weiter. Also natürlich, die Menschen, die Trainer, die Funktionäre, die Grenzüberschreitungen begangen haben, die gehören aus dem Verkehr genommen, sozusagen. Und ich hoffe, dass es da auch Konsequenzen gibt, was jetzt mit den Lizenzentzügen schon auch seinen Anfang genommen hat. Und ich hoffe auch, dass es von einem Gericht ordentlich untersucht wird. Wenn es Leute gibt, die wissentlich weggeguckt haben etc., dann gehört das auch irgendwie geahndet oder aufgebrochen, so sehr es möglich ist. Aber es hilft uns nicht, da irgendwie, in meiner Wahrnehmung hilft es jetzt nicht zu sagen, ja, der blöde DLV oder der blöde Bayerische Leichtathletikverband oder der blöde Niedersächsische Leichtathletikverband oder sonst irgendwas, weil man das nicht so pauschalisieren kann. Und ich hoffe, das, was alle mitnehmen, ist, dass wir alle zusammen jeden Tag, wenn wir unseren Fuß auf eine Bahn setzen, in den Kraftraum gehen, irgendwas mit diesem wunderschönen Sport zu tun haben, dass wir alle da einfach mit einem anderen, bisschen anderen Blickwinkel reingehen müssen, um gemeinsam einfach diese Kultur zu ändern.
Ja, genau, gehe ich voll mit.
Möchtest du da noch, gibt es noch irgendwas, was wir dazu zufügen müssen? Wir sagen es, glaube ich, auch am Anfang von der Folge mit Christina. Wir haben dann natürlich auch versucht, ein paar kritische Nachfragen zu stellen. Uns ging es jetzt aber auch nirgendwo darum, also weder bei Christina noch bei Nadine noch dann beim DLV, hier irgendwie maximal ins Streitgespräch zu gehen, sondern unser Anliegen, und das könnt ihr dann hoffentlich danach beurteilen und uns auch gerne mitteilen, ob uns das gelungen ist oder ob ihr das irgendwie blöd fandet, dann nehmen wir das auch zur Kenntnis und werden das natürlich evaluieren für kommende Folgen und für kommende Podcasts, wo wir solche Themen irgendwie beleuchten. Uns war wichtig, das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, mit Personen, die dazu recherchiert haben, die dazu sich auskennen, die relevante Akteure sind und die relevante Erfahrung haben.
Also weil alles, das auch, was wir nicht sind.
Ja, ich meine, ein paar Erfahrungen würde ich sagen, habe ich schon, aber weil das einfach auch wichtiger ist, als einfach die Meinung von zwei Dullis, die hier ins Podcast-Mikrofon irgendwie japsen und versuchen, was Sinnvolles zu sagen. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist, also hört euch gerne die Folgen nächste Woche an, lasst uns super gerne Feedback dazu da, Folgefragen, und ja, ich bin trotzdem in dem Sinne positiv gestimmt, dass diese Doku was Positives war für die Leichtathletik, dass die ganzen Fälle, die in der Gesellschaft, im Sport, in der Kirche, wo auch immer aufgedeckt werden, dass die natürlich alle super, super schrecklich sind und ich den Betroffenen wünschen würde, dass sie es hätten nie erleben müssen, aber die Tatsache, dass da jetzt ein Licht drauf geleuchtet wird, dass das was Positives ist für uns als Sport, für uns als Gesellschaft und dass da was Positives rauskommen kann. Und an der Stelle, weil wir es, glaube ich, gerade noch gar nicht so klar gesagt haben, maximalste Kudos an alle, die sich getraut haben, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Ihr seid diejenigen, die den schwierigsten Schritt gehen müssen, und ihr seid diejenigen, die dafür sorgen, dass dieser Kulturwandel überhaupt erst eintreten kann. Weil wenn ihr nicht berichtet von euren Erfahrungen, was übrigens auch vollkommen okay ist, wenn jemand das Gefühl hat, er möchte nicht oder er ist nicht bereit dazu, das öffentlich zu teilen, dann sollte die Person sich auf jeden Fall gar nicht schämen oder sonst was. Ich würde euch zwar trotzdem empfehlen, euch Hilfe zu holen bei einer Beratungsstelle etc., aber würde euch auf gar keinen Fall unter Druck setzen wollen, dass ihr das jetzt machen müsst oder so. Aber diejenigen, die es gemacht haben, wirklich alle Kudos der Welt, weil ihr seid letztendlich die, ohne die sich da nichts ändern könnte. Und wir stehen hier natürlich zu 100% hinter den Athleten und Athletinnen, die sowas durchmachen mussten, und hoffen einfach nur, dass uns gelingt, da unseren Beitrag zu leisten, dass sich was bessert.
So, in diesem Sinne, die Folgen kommen dann ab dem, Max, sag schnell ein Datum,
29. September.
Raus und wir werden da jeweils eine Triggerwarnung auch in die Beschreibung packen und davor einsprechen, weil es eben um interpersonelle Gewalt geht, also das da hier auch schon mal
ist übrigens auch ein Thema, was wir mit Nadine gesprochen haben, weil es werden sehr, sehr viele Begriffe durcheinander geworfen, also auch von uns ja teilweise und manchmal ist es auch schwierig, da hundertprozentig sensibel die richtige Wortwahl zu treffen. Also das sind zum Beispiel auch Sachen, die man absolut lernen kann. Und ja, das werden wir machen. Wir hoffen, dass ihr die sehr gespannt verfolgt. Uns auch gerne, wenn ihr möchtet, eure Erfahrungen schickt, eure Gedanken, Lösungsideen, Lösungsvorschläge. Wie gesagt, die eine werden wir nicht finden, aber alles, was ihr an Ideen habt, kann natürlich nur helfen bei der ganzen Geschichte. Und an der Stelle jetzt auch nochmal wirklich abschließend, der DLV hat eine Beauftragte, Inga Serfurt, die ist unabhängig, die wird nicht vom DLV bezahlt, die ihr jederzeit ansprechen könnt. Landesverbände und Vereine sollten sowas auch haben. Wenn eure Vereine oder Landesverbände das nicht haben, haben die Landessportbünde sowas meistens. Es gibt eben von Athleten Deutschland Anlauf gegen Gewalt, an die ihr euch jederzeit auch anonym wenden könnt. Und SafeSport, das ist ein Zentrum, was auch aufgebaut worden ist, an die könnt ihr euch auch jederzeit wenden, um da Beratung zu holen. Es gibt auch sowas wie das Missbrauchstelefon, wenn es jetzt gesamtgesellschaftlich ist oder ihr lieber unabhängig vom Sport oder irgendwie überhaupt vom Themenbereich Sport euch da Hilfe oder Beratung suchen wollt. Das nochmal abschließend als ja, letzte Empfehlung dazu. Und ja, ich kann irgendwie, es ist irgendwie schwierig, da jetzt ein Outro zu machen, weil ich wollte sagen.
Einfach tschüss. Tschüss, bis nach dem Urlaub.
Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.